Zumal es, denke ich, da vielfältige Missverständnisse gibt. Die Hauptlinie, habe ich darüber nachgegrübelt, die ich vermitteln möchte, ist die These, dass weder eine skeptische Position gerechtfertigt ist, die davon ausgeht, dass Rationalität in Fragen des praktischen Denkens unmöglich ist, außer natürlich instrumentelle Rationalität, dass aber auch die dogmatische Affirmation vor allem universeller Rationalität, wie sie dann oft auch mit metaphysischen Überlegungen verknüpft wird, zurückzuweisen ist. Ich will also plädieren für eine Konzeption von Rationalität, die man als Embedded Rationality, das Englische ist halt die Sprache der Weltphilosophie inzwischen, bezeichnen kann, die vielleicht dadurch greifbar wird, dass man eine Maxime der Barfußhistoriker, auch bekannt als Oral History, zitiert, nämlich grabe, wo du stehst. In dem Fall soll das heißen, man soll in seiner jeweiligen Lage und Situation anfangen zu rekonstruieren, was deren Geschichte ist. Und sich auch daran festmachen, was dort auch erzählt wird. Und dieses Graben, wo du stehst, denke ich, ist sehr tiefsinnig. Das hat für die Thematik der praktischen Philosophie natürlich, wie alle Metaphern, nur begrenzte Übertragbarkeit. Es geht nicht ums Graben, ne? Wir wollen jetzt nicht die Archäologie unserer jeweiligen praktischen Orientierungen betreiben, das ist auch ein interessantes Geschäft, aber das ist nicht das Geschäft der praktischen Philosophie. Aber es geht um das Denken und Argumentieren. Und auch dafür gilt, dass das eben nicht irgendwo ansetzt. Ich habe letztes Mal ja schon auf den Standpunkt des Sirius verwiesen, sondern da, wo wir jeweils stehen. Und dass wir an unterschiedlichen Stellen stehen, hebt die Möglichkeit der Rationalität nicht auf, macht aber oft die Verständigung darüber, was begründet ist und was nicht, schwierig. Und damit möchte ich jetzt zu meiner Einführung übergehen. Für mich steht praktische Philosophie, und insofern entwickle ich hier ein Verständnis von praktischer Philosophie aus der Perspektive radikaler Philosophie. Das Buch ist jetzt gerade in zweiter Auflage erschienen und wird im Laufe der Woche auch wieder verfügbar sein. Erstmal hatte man mir ein falsches Buch geliefert, das kommt auch vor im Verlagswesen. Wo es also tatsächlich darum geht, dass Philosophie sich zwei Traditionslinien, kann man durchaus sagen, verpflichtet weiß und fühlt. Nämlich der Traditionslinie von Aufklärung, die es heißt, mit Kant gesprochen, des Heraustretens aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Und, was bei dieser kantischen Formulierung dann auch deutlich damit harmoniert, der Tradition von Befreiung. Und das heißt auch immer Überwindung von und Auflehnung gegen Herrschaft. Selbstverständlich kann man auch anderswo stehen und anders wie philosophieren. Dann wird man aber Schwierigkeiten haben, den Begriff der Rationalität, den Begriff der Gründe und Gegengründe nachvollziehbar für alle zu erklären. Praktische Philosophie bewegt sich natürlich, oder selbstverständlich, Entschuldigung, im Spannungsverhältnis von Ethik, Politik, Kultur, Religion und auch unserem großen Leben als menschlichen Lebewesen. Dieses bloße Leben ist ja selber im 20. Jahrhundert, und das, denke ich, ist an den Untersuchungen von Giorgio Agamben ernsthaft und substanziell zu einem historisch produzierten und vernichteten Gegenstand geworden. Der Insasse des KZs wird auf das bloße Leben reduziert. Es ist aber ein sozusagen hochkomplexes Produkt. Das ist nicht etwas, was immer schon da ist, sondern erst einmal leben Menschen unter der Voraussetzung einer Ethik im Zusammenhang einer Politik, in der Ausgestaltung einer Kultur und vielleicht auch unter der Orientierung durch eine Religion, ich füge hier in Klammern ein, oder Weltanschauung. Und das erwähne ich deswegen, weil mir eine Vorstellung von praktischer Philosophie nicht einleuchtet, die glaubt, man könnte oder Frau könnte an die Stelle dieser vorgängigen Einbettung menschlichen Lebens eine gewissermaßen aus einem Guss konstruierte praktische Philosophie setzen. Wie so etwas aussehen könnte als Gedanke, finden Sie etwa in Platons Dialog Charmides, wo die Utopie des exakten Lebens entfaltet wird. Dass man nur das tut, was man selber von Anfang an sich als begründet rekonstruiert hat. Und dieses exakte Leben, denke ich, ist nicht herstellbar und vielleicht ist es gar nicht mal wünschbar. Denn es gibt eine zweite Problematik, an der man sozusagen die Grenzen praktischer Philosophie, denke ich, bestimmen muss. Nämlich an der sogenannten Sinnfrage. Ich habe es in Anführungsstriche gesetzt, weil ich denke, das ist keine Frage, die sich so selbstverständlich stellt, sondern die ist selber Resultat einer langen Denkgeschichte eines Entwicklungspfades von Kulturen, in denen in der Tat die konkreten Entscheidungen allesamt in ihrer Sinnhaftigkeit in Frage gezogen werden, in der so etwas also wie ein praktischer, universaler Zweifel um sich greift. Das ist in der Generation meiner Lehrer unter dem Stichwort des Nihilismus verhandelt worden. Ein Stichwort, das aufgekommen ist in Russland der 1830er Jahre. Meines Erachtens setzt diese ganze Nihilismusdebatte voraus, dass es einen Sinn für alles geben muss. Und in der Tat, derartige Argumentationen stehen auch bereits am Anfang der europäischen Philosophie oder jedenfalls am relativen Anfang der europäischen Philosophie, wenn Platon argumentiert, damit wir etwas tun können, müssen wir nicht nur Überlegungen darüber anstellen, welche Mittel wir zu welchem Zweck einsetzen können, sondern müssen auch irgendeinen Zweck verfolgen. Wir müssen auch irgendein Ziel uns setzen. Soweit ist das, glaube ich, eine korrekte phänologische Analyse. Also, sich für ein Handeln entscheiden, kann nicht nur ein Entscheiden über Mittel sein, sondern irgendwie, wenn man das genau analysiert, muss da auch eine Zwecksetzung und ein vorausgesetztes Ziel unterstellt sein. Soweit, wie gesagt, ist das völlig nachvollziehbar. Aber Platon und diejenigen, die dann sozusagen im 19. Jahrhundert die Sinnfrage konstruiert haben, machen dann meines Erachtens einen Kategorienfehler, indem sie daraus schließen, dass man immer einen Sinn und einen Zweck braucht, dass es ein Sinn ein Zweck gibt, der allen unterliegt. Also wenn ich gerne gut esse, dann liegt das daran, dass ich gerne gesund bin. Und wenn ich gerne gesund bin, dann liegt das daran, dass ich gerne gut leben will. Und wenn ich gerne gut leben will, dann liegt das daran, dass ich vollkommen sein will. Und wenn ich vollkommen sein will, dann liegt das daran, dass ich mich an dem vollkommenen Sein orientiere. Ne, so etwa, das ist jetzt sehr skizzenhaft, aber das ist der Grund. Und da kann man natürlich an jedem Schritt allerlei Fragen stellen. Das ist überhaupt, also wenn ich gerne gut esse, dann kann das einfach daran liegen, dass ich gerne gut esse. Also das muss nicht noch ein, damit muss ich nicht noch einen weiteren Zweck verfolgen, damit ich gerne gut essen kann. Sondern die Haltung, die darin steckt, gerne gut zu essen, kann sich völlig selbst genügen. Das kann dann damit verknüpft werden, dass man auch noch gesund sein will. Also dann modifiziert sich das auch in gewissem Sinne. Aber eine solche Ziel- oder Zwecksetzung setzt eben nicht diesen permanenten Rückverweis auf das letzte Worum willen voraus. Und umgekehrt kann man sagen, diese platonische teleologische Reduktion, wie wir das nennen könnten, ist die eigentliche Quelle des Nihilismus. Denn solange ich nicht ein solches letztes Worum willen annehme, ohne dass dann alle anderen Zwecke sinnlos sind, kann ich die Operation des Nihilismus gar nicht durchführen, die darin besteht, das letzte Worum willen zu verneinen oder in Zweifel zu ziehen. Ich kann natürlich auch sagen, ob du wirklich gut essen magst und das gerne praktizierst, das ist noch zweifelhaft. Aber die meisten Leute, die diese Haltung haben, werden sich von der Äußerung eines solchen philosophischen Zweifels nicht besonders beeindrucken lassen. Das ist erst dann, wenn es sozusagen philosophische Abstraktionsfühlen ersteigt und wo man dann auch durchaus mit Wittgenstein sagen kann, wo die Sprache feiert, wo niemand genau weiß, wovon eigentlich die Rede ist und worum es eigentlich geht. Ich will sagen, es geht eben darum, in praktischer Philosophie, und das scheint mir ganz wichtig zu sein, in dem Sinne zu denken, um sich zu orientieren, wo man steht, dass man von den konkreten Entscheidungen, die man bereits getroffen hat, oft ja implizit, da kann man sehr viel sozusagen Selbstanalyse betreiben und mit Gewinn, ausgeht und nicht sich auf diese, auf Englisch würde man sagen, diesen Red Herring, also diese irreführenden Schnitzeljagd, nach dem letzten Worum willen sie schicken lässt. Das heißt, die Sinnfrage hat eben genau das kategoriale Problem, dass sie im Singular auftritt. Warum soll es den Sinn aller Sinne geben? Warum ist es fragwürdig, dass ein sinnvoller Satz oder eine sinnvolle Kommunikation oder ein angenehmes Kartenspiel oder ein schönes Konzert noch einen weiteren Sinn braucht, als den Sinn, den es offenbar hat. Ne, so kann man, natürlich gibt es immer wieder Situationen, aber das ist dann ganz anders zu analysieren, wo ich jetzt sage, was schaltet? Was mache ich hier eigentlich? Das ist aber nicht die übliche Situation. Sondern das ist eine Situation, wo ich mich frage, sollte ich nicht eigentlich meine Situation und meine Lage verändern? Und natürlich brauche ich dann wieder andere Sorten von Kriterien, als einfach die, dass ich halt mich bisher in diesem Leben ganz wohl und aufgehoben gefühlt habe. Sondern da muss ich dann Kriterien entwickeln, warum ich mit bestimmten Konflikten nicht mehr so umgehen will, wie ich das bisher getan habe, sie etwa verdrängen oder beiseite schieben oder mit falschen Antworten, die ich selber als unbefriedigend finde, zu beantworten. Also diese Art von konkreter Auseinandersetzung wird eben durch die Sinnfrage im Singular nicht geleistet, sondern verdeckt. Praktische Philosophie könnte man jetzt sagen, ist also etwas, so etwas wie die Lebenskunst, wie sie Michel Foucault und hier in Deutschland Wilhelm Schmid jüngst in einer durchaus populären Literatur propagieren. Dem würde ich aber widersprechen. Ich glaube nicht, dass praktische Philosophie so weit reicht. Also sozusagen sein Leben so zu führen, dass es einem selber gelungen vorkommt, ist eine komplizierte Kunst. Und insbesondere gibt es im Unterschied zu Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, was eigentlich eine andere Leitung dafür ist, erfolgreich zu leben, keine allgemeinen Orientierungen und Techniken, die einem ein solches Leben ermöglichen, sondern es gilt eben, dass ein erfolgreiches Leben jeweils von den eigenen Ausgangspunkten ausgehen muss. Und das gilt nicht nur für die verfügbaren Instrumente oder das verfügbare Geld und die verfügbare Bildung, sondern das gilt auch für die Ziele und Zwecke, die man sich setzt. Und hier so etwas wie eine allgemeine Lebenskunst anzubieten, hat etwas von Rostäuscherei. Selbstverständlich, innerhalb einer homogenen soziohistorischen Schicht, wie dem deutschen Bildungsbürgertum, kann man sich nochmal überlegen, was sind so die wichtigsten Maxime, die man als ein solcher beachten müsste, damit das irgendwie klappt. Allerdings hat das dann einen großen Nachteil. Wenn es gar nicht gehen könnte, die Forderungen, die das Bildungsbürgertum an sich selber stellt, unter den gegenwärtigen historischen Bedingungen zu befriedigen oder zu erreichen, dann läuft man Gefahr, mit einer derartigen allgemeinen Lebenskunst sich etwas vorzumachen. Sich also um Konflikte und Auseinandersetzungen und Spannungsverhältnisse hinwegzutäuschen, die man als solche angehen und irgendwie so oder so lösen müsste. Und das sprengt den Rahmen einer derartigen Lebenskunst. Deswegen würde ich eher dafür plädieren, praktische Philosophie als etwas zu begreifen, was natürlich auch nicht jetzt die konkreten Entscheidungen betrifft, ob ich gerne gut esse, gerne schöne Bücher lese, gerne Musik höre oder gerne in Kunstausstellungen oder in Fotoausstellungen gehe. Das ist nichts, was mir praktische Philosophie als sinnvolles Leben empfehlen kann. Es kann mir auch nicht eine allgemeine praktische Philosophie vermittelt mir auch nicht eine allgemeine Lebenskunst, sondern vermittelt mir einen Raum, in dem ich meine Grundentscheidung artikulieren, mit anderen kommunizieren und so bedingt überprüfen kann. Nur wenn ich sozusagen das Gefühl habe, immer wieder in Auseinandersetzung mit anderen, die ähnliche oder andere Grundentscheidungen getroffen haben, kann ich artikulieren und begründen, argumentieren, warum ich so entschieden habe, dann werde ich in meinen Grundentscheidungen gefestigt. Wenn ich umgekehrt immer wieder die Erfahrung mache, dass alle Argumente, die ich da vortrage, von anderen als dünn und nicht tragfähig zurückgewiesen werden, dann komme ich wahrscheinlich ins Grübeln, ob ich meine Grundentscheidungen wirklich richtig getroffen habe. Das kann durchaus sein, übrigens. Es gibt ja Situationen, in denen sozusagen ein konsequentes, vernünftiges Leben nur gegen den Strom möglich ist. In denen es nicht möglich ist, vernünftigerweise mit guten Gründen im Mainstream mitzuschreiben. Solche Situationen kann man sich gut vorstellen, wenn man an die jüngere Geschichte denkt. Praktische Philosophie hilft also, solche Entscheidungen grundsätzlich zu diskutieren und damit auch notfalls auch gegen einen Mainstream, der anders denkt, anders argumentiert, durchzuhalten. Und damit würde ich sehen, dass praktische Philosophie ganz eng zusammenhängt mit dem, was ich letztes Mal schon eingeführt habe, als Praxeologie, als Erörterung der, könnte man sagen, logischen Grundlagen des bewertenden und vorschreibenden, der bewertenden und vorschreibenden Kommunikation. Ich sage bewusst Kommunikation und nicht Sprache, weil das lässt sich nicht losgelöst von bestimmten Inhalten, die da vorgeschrieben oder bewertet werden, diskutieren. Etwas nicht völlig los. Als Hauptthemen will ich heute mir vier große Themen vornehmen. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Erstens das Thema, was ich nenne, die affirmative praktische Philosophie, die davon ausgeht, dass es eine metaphysische Grundlage geben muss, die dann von Philosophen, wenn man so will, verwaltet wird, bearbeitet, bereitgestellt und jeweils aktuell verfügbar gehalten, deren Grundmuster die Kategorien der Ordnung und die auf Ordnung gestützte Kategorie der Autorität. Zweitens will ich Existenzialismus und Lebensphilosophie als zwei philosophische Richtungen in Erinnerung rufen, die einer solchen affirmativen praktischen Philosophie sich mit großem Erfolg entgegengestellt haben, so sehr, dass in den 1970er Jahren dann auch in konservativen Kreisen das Anliegen einer Rehabilitierung der praktischen Philosophie gegen diese existenzialistische und lebensphilosophische Kritik aufkam. Dann will ich eingehen auf die Problematik des historischen Charakters unserer Embedded Rationality. Das heißt, das, was Historismus und Rationalismus an Richtigen gesehen haben, versuchen herauszuarbeiten. Wobei ich denke, das kann man als sich sinnvoll ergänzend denken. Und da würde ich den Begriff begründeter Rationalitätskonzepte einführen wollen. Und abschließend will ich dann nochmal über Rationalität und Politik und über Philosophie und Wissenschaft sprechen. Also zum ersten Thema, Metaphysik, Ordnung, Autorität als Bezugspunkte einer affirmativen praktischen Philosophie. Ich denke, man muss hier unterscheiden zwischen Macht und Herrschaft und man muss einen spezifischen Begriff von Freiheit entwickeln. Die Unterscheidung zwischen Macht und Herrschaft, oder ich fange mal mit dem spezifischen Begriff von Freiheit an. Es geht hier um die Freiheit des verantwortlichen Handelns. Es geht nicht um die Freiheit etwa des Privateigentums oder die Vertragsfreiheit, wo man ja ohne, außer bei Sittenmedienverträgen, die wir jetzt gerade mal außer Acht lassen können, weitere Verpflichtungen auch willkürlich verfügen kann. Und der Grundgedanke ist eigentlich der, und das ist insofern auch etwas anderes als in manchen metaphysischen Diskussionen über das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit gedacht wird, dass wir als Menschen immer in unserem Handeln insofern frei sind, als wir handeln können oder nicht handeln können. Das gibt es sozusagen in einer einfachen Formel von Thomas Hobbes auf den grimmigen und etwas zynischen Begriff gebracht. Wir sind immer frei, ob wir zum Galgen gehen oder uns zum Galgen tragen lassen. Also es ist nicht ein besonders emphatischer Begriff von Freiheit, der hier vorausgesetzt ist. Und nun gibt es das Problem, dass aus dieser ja auch immer wieder zu machenden Erfahrung, die Erfahrung machen wir ja wieder selber, dass wir uns immer wieder mal fragen, machen wir das jetzt weiter oder machen wir das nicht weiter? Also meistens ist es ja in der Form. Also gelegentlich gibt es aber auch die Frage, fangen wir das jetzt an oder fangen wir das nicht an? Und diese Frage müssen wir letzten Endes immer selber entscheiden. Die können wir auch nicht delegieren. Wir können natürlich sagen, ach, das lasse ich mal meinen großen Bruder entscheiden. Aber damit haben wir dann entschieden, dass das mein großer Bruder entscheiden soll. Also es, die Entscheidung, erfolgreich loszuwerden, indem wir sie delegieren, ist nicht machbar. Ja, also insofern haben die Existenzialisten auch mit Recht gesagt, wir sind zur Freiheit verdammt. Ja, wir werden sie nicht los. Was jetzt überhaupt keine Aussage über Determination, unbewusste Prozesse, neuronale Prozesse und so weiter ist, sondern es geht einfach darum, wenn wir in einer bestimmten Entscheidungssituation sind, dann müssen wir uns entscheiden. Man kann auch sagen, die Entscheidung verschieben wir, aber auch das ist eine Entscheidung. Und hier ist jetzt das Problem, dass oft daraus geschlossen worden ist, Freiheit gibt es nur wirklich, wenn es erstens, und das will ich jetzt einfach mal beiseite lassen, gar keine Determinanten gibt, denen ich ausgesetzt bin. Also kein Hunger, kein Durst, keine Triebe, keine Impulse, was eine ganz merkwürdige Voraussetzung wäre, sondern die Aufgabe wird gerade sein, Freiheit zu denken unter all diesen Bedingungen. Und zweitens wird dann oft gesagt, Freiheit gibt es nur, wenn wir jederzeit immer genau das tun wollen, was wir gerade möchten. Und das heißt natürlich, dass es keinerlei Möglichkeit einer freiheitlichen Struktur des Zusammenhandelns gibt. Denn wenn jeder immer gerade tut, was er möchte, jeweils, dann kann man kein gemeinsames Projekt formulieren, dann kann man keinen Vertrag schließen, dann kann man sich nicht zu was verabreden und. Und man kann nicht mal selber sich etwas vornehmen, denn im nächsten Moment mag man vielleicht schon anders und dann macht man es eben nicht. Na, und dann landet man natürlich bei Nietzsche scharf, das dann auch nur noch bäh sagen kann, weil es in jedem Moment sozusagen neu anfängt zu denken. Und auch das Denken hat sozusagen den Charakter von Projekten, da muss man schon sozusagen einen Gedankengang eine Weile durchhalten und nicht jeden Moment sagen, ah, jetzt denke ich mal was anderes. Also Denken, selbst Denken als Handlung hat diese Struktur und das hat eine wichtige Implikation. Die, denke ich, sehr plastische Formel, keine Macht für niemand, die von Anarchisten formuliert worden ist, lässt sich nicht vertreten. Denn zum Beispiel, wenn ich jemandem versprochen habe, ich komme morgen in den Garten und helfe dir umgraben, dann hat er über mich eine gewisse Macht, weil er nämlich den Anspruch hat, dass ich dann wirklich komme und ihm wirklich umgraben helfe. Und wenn ich dann nicht komme, dann muss ich mich mindestens entschuldigen. Also das ist natürlich eine ganz schwache Macht, aber das kann sich natürlich ganz enorm aufhäufen, wenn man eben einen Vertrag geschlossen hat, wenn man in einem Staat lebt, zum Beispiel steuerpflichtig oder so ähnliche Dinge, da kommt schon einiges an Macht zusammen, wie wir jetzt an dem Handeln unserer Regierung in der Finanzkrise sehen. Die können plötzlich mit Hunderten von Milliarden Euro oder Dollar operieren und das ist erhebliche Macht und die kommt nicht aus den Gewehrläufen, sondern aus den Steuerzahlungen der Bürger, zu denen die verpflichtet sind, aufgrund der Übernahme der jeweiligen Staatsbürgerschaft. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist Wegelagerei. Das ist nicht, es gibt diese Denke, zu sagen, das ist Wegelagerei, dass die Staaten Steuern zahlen, Steuern verlangen. Aber das ist wieder die Verwechslung von Freiheit, von Handeln und Personen und Freiheit des Privateigentums. Wenn man natürlich Freiheit so definiert, dass man keine Steuern zahlt, dann ist klar, dann dürfen Staaten keine Steuern erheben. Dann gibt es sozusagen den Grundsatz No taxation without representation, das ist demokratietheoretisch dann auch durchaus interessant, will ich damit jetzt nicht wegwischen. Aber der Verpflichtungsgrundsatz, dass man überhaupt Steuern zahlt, selbst wenn man sagt, man muss aber davor durch ein geeignetes demokratisches System beteiligt gewesen sein, der gehört eben zu den Machtressourcen von Staaten. Ich will damit jetzt gar nicht Staaten schönreden, Staaten haben auch andere Machtressourcen, aber diese lässt sich noch relativ sauber rekonstruieren, ohne dass damit eine Verselbstständigung von Macht automatisch gesetzt ist, die sie der Rechtfertigung und der Kontrolle und der Überprüfung entziehen wird. Und genau diese Verselbstständigung von Macht, die es eben möglich macht, nicht nur jemand eine Verpflichtung auszuüben und über ihn Macht auszuüben, sondern ohne Rücksicht auf die Gründe von ihm etwas zu verlangen und auch zu erzwingen, das ist die Verselbstständigung, die dann zu herrschaftlichen Verhältnissen führt. Und das ist, glaube ich, in der praktischen Philosophie ein ganz zentrales Problem, dass große Teile der praktischen Philosophie den Tatbestand der herrschaftlichen Strukturierung unserer Verhältnisse übersehen. Wenn wir sozusagen in einer klassenlosen, befreiten und auch sonst herrschaftsfreien Gesellschaft leben würden, dann in der Tat ging es nur darum, welche Gründe und Gegengründe wir für ein bestimmtes Handeln finden können und ob wir uns über dieses Handeln verständigen können oder nicht. Und das sind so die Lieblingsthemen der praktischen Philosophie. Aber unter den Bedingungen existierender Herrschaft, und das ist eine Tatsachenfrage, das lässt sich nicht durch Nachdenken klären, ob Herrschaft existiert, sondern das muss sozusagen wissenschaftlich und empirisch belegt werden, weil es eben um eine Tatsache geht, ist alles etwas komplizierter. Und da gibt es dann plötzlich Imperative, die sich nicht daraus ergeben, dass irgendjemand irgendetwas versprochen, dass irgendwelche miteinander etwas vereinbart haben. Ich denke, man könnte sogar begründen, dass das, was Marx mal sehr schön den kategorischen Imperativ genannt hat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, das sind ein paar schöne Adjektive aneinandergereicht, beherrschtes, verächtliches Wesen ist, so ungefähr. Dieser kategorische Imperativ ergibt sich aus der Tatsache der Herrschaft. Ergibt sich nicht einfach so, sondern nur dort, wo Herrschaftsverhältnisse existieren, hat dieser Imperativ eine Grundlage. Und das ist eine Tatsachenfrage, ob diese Herrschaftsverhältnisse existieren. Und ergibt sich auch nicht, um da gleich kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ergibt sich auch nicht absolut, sondern nur für diejenigen, die, wie das die Athener schon formuliert haben, sehr schön, weder herrschen noch beherrscht werden wollen. Diejenigen, die herrschen oder diejenigen, die beherrscht werden wollen, für die gilt dieser kategorische Imperativ nicht. Man kann aber dann fragen, wer mag das sein? Und die Zahl derjenigen, die sich daran melden, ist wahrscheinlich begrenzt. Insofern ist es tatsächlich rückgebunden an eine bestimmte Haltung, aber nicht an eine bestimmte vorgegebene Entscheidung und nicht einfach Resultat von Verabredungen oder Versprechen. Damit will ich jetzt zwei sozusagen Linien von Grundbegriffen der praktischen Philosophie sozusagen Ihnen vorstellen. Auf der einen Seite haben wir die Linie von Autorität, wobei eigentlich immer gedacht ist, dass es jemanden gibt, der über diese Autorität verfügt. Ich weiß nicht, ob ich das schon zitiert habe. Herr Westerwelle hat das so schön formuliert. auf allem, was da dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Was übrigens, habe ich glaube ich schon erzählt, historisch falsch ist. Ne? In mittelalterlichen Schiffen haben sich die Eigner, die alle mitfuhren, versammelt, bevor dann entschieden wurde, was man über Bord schmeißen darf. Was oft schlecht war, weil es dann dazu führte, dass sie zu lange zu viel Waren an Bord gehalten haben. Denn die Schiffe waren alle überladen, weil das lohnte sich, wenn es gut ging. Aber trotzdem also die Sache, dass der Kapitän gewissermaßen von Natur aus der Alleinentscheider auf dem Schiff ist, ist historischer Unsinn. Was natürlich für das historische Verständnis von meinem Westerwille als Symptom gilt. Also es geht darum, Autorität einer Person zuzuschreiben. Praktische Philosophie versucht, das zu substituieren durch den Gedanken der Ordnung und der Hierarchie. Das heißt, wer dann jeweils Inhaber der Autorität ist, das fällt dann auch aus dem Bereich der praktischen Philosophie hinaus. Es ist eine Frage der Legitimität oder der faktischen Inhaberschaft der souveränen Gewalt, wie das so schön im neueren Staatsrecht heißt. Die praktische Philosophie orientiert allein darauf, dass damit verlässliche Verhältnisse herrschen, unter denen Menschen auch zusammen handlungsfähig sind, also nicht Anarchie, klassisch finden Sie das bei Ottfried Höffer argumentiert, eine Ordnung erforderlich ist, in der eine bestimmte Hierarchie verwirklicht wird. In der also umgesetzt wird, dass bestimmte Personen Anordnungen treffen dürfen und bestimmte andere diese Anordnung ausführen. Und dass das dann sozusagen entsprechend gegliedert wird, komplex, nach unterschiedlichen Bereichen, das ändert ja nichts an der Sache. Und die Schwierigkeit, denke ich, dieser ganzen Linie liegt immer in der Frage nach dem Grund des Gehorsams. Warum soll ich meine Freiheit aufgeben, indem ich mich der Ordnung und der Hierarchie unterwerfe? Und die gewissermaßen immer wieder hervorgeholte zirkuläre Antwort ist, weil die Ordnung gut ist. Aber das heißt eigentlich nur, weil die Ordnung beansprucht, dass ich ihr gehorche. Und also zu sagen, ich soll der Ordnung gehorchen, weil die Ordnung beansprucht, dass ich ihr gehorche, ist natürlich keine Antwort. Wenn ich einen anderen Inhalt, Kriterien für die Güte der Ordnung entwickle, dann habe ich natürlich wieder das Problem, entweder sind das wieder Kriterien, denen ich der Sache nach gehorchen muss. Dann stellt sich wieder die Frage, warum soll ich denen der Sache nach gehorchen? Kann ich wieder sagen, weil sie gut zweiter Ordnung ist, damit bin ich in einem unendlichen Regress. Dann brauche ich ein Gut Enter Ordnung, um zu begründen, warum ich der Anforderung auf Unterwerfung oder Gehorsam nachkommen soll. Oder ich verweise darauf, dass das von einem Autorität besitzenden Inhaber gehandhabt wird. Dann habe ich auch wieder die Frage, woher rechtfertigt sich diese persönliche Autorität? Das heißt, meines Erachtens ist hier ohne zirkuläre Begründung keine Begründung zu finden. Denn die einzige Begründung, die vom Ausgangspunkt der Freiheit aus zu Rechtfertigung wäre, dass ich irgendwie implizit oder explizit mich selber dazu verpflichtet habe. Explizit wäre relativ einfach, da habe ich das dann irgendwann mal erklärt. Implizit ist das Komplizierte und da muss ich gleich darauf aufmerksam machen. In der politischen Philosophie hat das eine große Tradition in dem Begriff, den John Locke groß gemacht hat, von der stillschweigenden Zustimmung. Wenn ich in einem Land lebe und nicht ausgewandert bin, dann habe ich eben stillschweigend den Gesetzen dieses Landes, der Verfassung dieses Landes, der Kultur dieses Landes zugestimmt und muss mich an die daraus folgenden Gebote halten. Das gilt meines Erachtens nachvollziehbar für eine kleine Elite, die in der Lage ist, sich einzurichten, wo sie mag. Also für eine kleine kosmopolitische Elite, die in der Tat sagen kann, also in diesem Land mit seinem Muff oder seiner Repressivität oder seiner Unernsthaftigkeit, ich will das auch mal variieren und nicht nur an die Deutschen denken, will ich nicht leben, ich gehe woanders hin. Aber vor dieser Entscheidung stehen immer nur Minderheiten. Und man kann jetzt sagen, es gibt das Phänomen der Migration, in der Tat. Aber da sollte man dessen Dramatik auch nicht unterschätzen. Ne, wenn Sie mal Autobiografien oder Biografien der Auswanderermassen des 19. Jahrhunderts aus Deutschland in die USA gelesen haben, dann wissen Sie, was für ein Elend, was für ein Zwang und auch was für ein Misserfolg in vielen dieser Leben zugrunde gelegen hat. Also hier jetzt von sozusagen einer freien Wahl zu sprechen, jeder hätte doch sagen können, ich wandere aus, das geht an der wirklichen Wahl vorbei. Das heißt, das Argument ist hier nicht, dass es falsch wäre, zu sagen, wenn ich in einem Land lebe, dann habe ich mich irgendwie auf dessen Ordnung eingelassen. Aber, dass man dieses als Akt einer freien Wahl unterstellt, setzt eben voraus, dass diese freie Wahl auch wirklich bestanden hat. Das ist in der Regel nicht der Fall. Und damit fällt das Argument. Ich denke, man kann ihn als zweite Linie dem gegenüberstellen, die Argumentation, die ich jetzt immer schon implizit benutzt habe, von Verantwortung, Verpflichtung, die man eingegangen ist, explizit oder implizit, und Selbstbestimmung. Ja, das will ich jetzt, glaube ich, das ist hinreichend klar, weil das immer schon die Folie der Argumentation ist. Ich denke, die Schwierigkeit dieser ganzen Debatte der praktischen Philosophie liegt darin, dass wir in Gesellschaften leben, in denen Versachlichung als Struktureffekt existiert. Das heißt, der klassische Fall ist natürlich, aber der ist nicht der einzige, der Fall des Lohnarbeiters des Kapitals. Der ist nicht persönlich abhängig von seinem Kapitalisten. Der unterstellt sich nicht dessen Autorität. Der unterstellt sich auch nicht einer natürlichen Ordnung, sondern der schließt einen freien Vertrag, wenn er Glück hat, unter gleichen und fairen Bedingungen, dass er seine Arbeitskraft von einem Unternehmer angewendet wissen will für eine bestimmte Zeit. Nur, wenn wir dieses Verhältnis näher analysieren, steckt dahinter auch, erstens, dass dieser kapitalistische Lohnarbeiter gar keine Alternative hat und irgendjemanden seine Arbeitskraft verkaufen muss bei Strafe des Untergangs. Und zweitens, dass in der Anwendung in der Produktion eher der, nicht nur der allgemeinen Despotie seines Unternehmers unterworfen ist, sondern einem komplexen System der Disziplinarisierung, das sich, da kann man nochmal von Foucault aus die entsprechenden Passagen im Kapital nachlesen, durchaus auch mit vielen anderen Regimes der Disziplinerzeugung vergleichen lässt. Also wir haben hier tatsächlich eine versachlichte Macht. Das sind keine rein persönlichen Verhältnisse, natürlich sind das Verhältnisse letztlich von Personen, aber sie stellen sich als sachliche Strukturen dar, als Sachzwänge, die, kann man sagen, grundsätzlich aufhebbar und veränderbar sind, die aber zunächst einmal sozusagen beiden Seiten sich aufherrschen. Ne, um ein Beispiel zu bleiben, was, wie gesagt, ich fürchte, etwas trivial ist, auch der Kapitalist, also der kapitalistische Unternehmer oder das Management, können nicht beliebig die Arbeitsbedingungen zugunsten der von ihnen abhängig Beschäftigten verbessern, können nicht beliebig hohe Löhne zahlen, sondern wenn sie das tun, müssen sie entweder daraus entsprechende Konkurrenzvorteile, ne, bessere Qualität der Arbeit, weniger Ausschuss und ähnliche Dinge ziehen, oder sie werden von der kapitalistischen Konkurrenz beiseite gefegt. Also sie unterliegen selber einem Sachzwang. Dieser Sachzwang ist nicht nur gewissermaßen ein ideologisches Konstrukt in unserer Gesellschaft, sondern eine strukturelle Realität. Und meine Behauptung ist, dass das nicht nur für das Kapitalverhältnis gilt, dass es klassisch von Marx analysiert gilt, dass es klassisch von Marx analysiert worden, sondern auch für alle Arten von rechtlich vermittelten Verhältnissen. Für unseren Staat. Wir sind nicht Frau Merkel unterworfen. Wir sind auch nicht einer nicht näher identifizierten Elite von geheimen Drahtziehern unterworfen. So funktioniert unser Staat. In einem Feudalsystem gab es sozusagen eine Gruppe von Leuten, die tatsächlich als Gruppe von Leuten über alle Macht herrschaftlich verfügten. So ist das heute nicht. Sondern die müssen alle sich mühen durch Wahlen und Amtskarrieren und da auch wieder sachliche Kriterien erfüllen, müssen vor Gericht Prozesse gewinnen. All das gehört zu dieser Versachlichung als Struktur dazu. Das heißt, Herrschaft findet zunächst einmal immer als versachlichte Herrschaft statt. Und da haben wir das nicht damit zu tun, dass irgendein Herrscher pompös auftritt und sagt, unterwerft euch, sondern wir haben das mit allen möglichen sachlich begründbaren Anforderungen zu tun, die man erfüllen muss und die nicht bloß instrumentell sind. Also ich will das vielleicht noch an einem Beispiel verdeutlichen. Man kann ja sagen, das Auto, der PKW, ist ein Instrument. Das dient der Mobilität. Aber wenn wir in unserer Gesellschaft uns das genauer angucken, wie sozusagen das Auto da funktioniert, das ist weit mehr als ein Instrument. Das schreibt vor, man könnte fast sagen, wie groß die Familie zu sein hat, sonst braucht man einen Van. Das schreibt vor, oder gibt vor, bestimmte Verhältnisse und, sagen wir, Dating-Rituale zwischen Heranwachsenden, die dann mit dem Auto abgeholt werden und zusammen parken und. Also hier wird nicht nur irgendwie ein Instrument bereitgestellt, sondern eine ganze Lebensweise, eine Orientierung auf bestimmte Zwecke und Ziele, die man in bestimmten Formen, in bestimmten Gestalten erreicht. Und das gilt natürlich auch bis zum Städtebau, wo dann eben schon unterstellt wird, dass die Leute mit dem Auto fahren. Ich meine, das ist in Berlin nicht mehr so ausgeprägt. Da müsste man dann nach Hannover oder nach Kiel fahren. um eine Stadt zu erleben, wo das sehr viel ausgeprägter ist, oder aufs flache Land, wo das inzwischen so ist, dass man ohne Auto nicht mehr einkaufen kann. Also diese gesamte Prägung durch etwas, was vorgeblich nur ein Instrument ist, gehört durchaus zu diesen Struktureffekten. Und das ist meines Erachtens der letzte Grund und der durchaus reale letzte Grund dafür, dass metaphysische Praxisbegründung, die sagt, nicht weil wir dem König Gehorsam schulden, sondern weil wir der Institution des Königtums Gehorsam schulden. Nicht weil wir der Kanzlerin Gehorsam schulden, sondern weil wir der Institution der Verfassung Gehorsam schulden. Sind wir zur Folgsamkeit und Gefolgschaft verpflichtet. Und dieser Versuch, so etwas wie eine letzte sachliche Dimension dieser Art von sachlichen Begründung, die in der Tat in unseren Gesellschaften überall eine große Rolle spielt. Also, wenn Sie mal morgens aufstehen und sagen, heute mache ich nur noch das, was ich gerne möchte, dann werden Sie viele Überraschungen erleben. Denn das geht an vielen Punkten einfach gar nicht. Sie können natürlich sagen, okay, ich mache heute nichts, dann geht es wahrscheinlich. Aber wenn man eben wirklich etwas machen will, dann muss man sich auf diese ganzen Sachzwänge einlassen und dazu muss man sie kennen, da muss man sie durchschauen, man muss mit ihnen umgehen können, da muss man viel lernen und man muss sich eben auch kompetent zu ihnen verhalten können. Und diese sachliche Kompetenz, die wir tatsächlich in unserem Leben brauchen, und das gilt auch schon für die archaische Antike, wo auch schon solche sachlichen Kompetenzen notwendig waren, die spielen etwa bei Plato in den Dialogen auch immer eine große Rolle als Referenz, diese ganzen sachlichen Kompetenzen. In der Situation ist es plausibel, auch für Autorität, Ordnung und Hierarchie so etwas wie eine letzte sachliche Grundlage zu suchen. Und damit ist das, denke ich, diese Versachlichung der reale Grund von metaphysischer Praxis bekommen. Ich habe im Grunde schon geantwortet auf die nächste Frage. Ein letztes Worum-Willen, wie Platon das konstruiert hat, nämlich, man muss auch dann den Namen sagen, den das hat, in der Geschichte bekommen hat, Gott, ist jedenfalls für gelingende Praxis nicht vorausgesetzt. Das heißt nicht, dass praktische Philosophie als solche atheistisch wäre. Das ist ein Missverständnis. Aber sie rekurriert nicht oder muss nicht rekurrieren auf das letzte Worum-Willen als Basis ihrer Argumentation und damit auch nicht auf Gott als Basis ihrer Argumentation. Also wenn postuliert wird, keine Moral ohne Gott, dann ist das ein Anspruch, mit dem sich praktische Philosophie kritisch auseinandersetzen muss. Denn praktische Philosophie lebt davon, dass jede und jeder, so wie er geht und steht, ob er an Gott glaubt oder nicht, mit seinen Argumenten sich zur Geltung bringen kann. Was nicht heißt, dass Eintrittsbillett ist, dass man, wenn man an Gott glaubt, diesen Glauben abschwört. Aber, dass man aufhört, das für ein Argument zu halten. Es ist einfach kein Argument gegenüber anderen, die nicht an Gott glauben, wenn man sagt, Gott will es. Sondern dann muss man zusätzliche Gründe finden, um die für eine Verpflichtung oder ein Projekt oder eine Verfassung zu gewinnen. Damit komme ich, glaube ich, zu einem etwas für die philosophische Tradition paradoxen Resultat, nämlich der, dass Praxis, in der es natürlich immer um Zwecksetzung, um Zielsetzung geht, von einer vorgängigen Teleologie geradezu zerstört wird. Wenn es immer schon vorab feststeht, was die Zwecke sind, die der Sache nach zu setzen sind, dann gibt es keine Praxis mehr. dann gibt es nur noch den Vollzug und die Selbstreproduktion einer vorgegebenen Ordnung und Hierarchie. Praxis setzt eben tatsächlich voraus, dass man sich Ziele zu eigen machen und Zwecke setzen kann. Wenn aber immer schon die Teleologie feststeht, dann ist das ein Akt des bloßen intellektuellen Nachvollzugs und hat kein Element von Setzung mehr, weil die Teleologie eben behauptet, die Zwecke gelten immer schon. Und wenn das so ist, ist Praxis aufgehoben. Damit komme ich jetzt zum Thema 2. Ich sehe, dass ich doch da in Schwierigkeiten komme. Und ich muss jetzt überlegen, was ich jetzt mache. Ich will versuchen, das dann knapper zu machen. Ich habe schon mal, ich glaube, voriges Semester oder vorvoriges Semester, das war in einer anderen Vorlesungsreihe, zitiert, was ich sehr schön finde, in den sogenannten Putnam Debates der New Model Army der englischen Revolution. Die haben sich zusammengesetzt und nach einem komplexen Delegiertensystem mit Rückberichterstattung und Aufträgen, nicht mit imperativem Mandat, das funktioniert bei Debatten nicht, eine große Debatte über alle wichtigen Fragen der Neuordnung des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens in England geführt. Das richtige Konzept war das 1647. Dieses ist protokolliert worden, dieser Debattenprozess. Und also man kann sich so vorstellen, eine Vollversammlung mit ganz vielen Arbeitsgruppen, wo dann jeweils dann auch nochmal die Sprecher der Arbeitsgruppen zusammengekommen sind und das Wort ergriffen haben. Und unter Zuhören der großen Zahl der Mitglieder dieser Armee. Also eine demokratische Armee, die jetzt nicht als Armee, sondern als Staatsbürger darüber beratschlagt hat, wie die Verfassung Englands einzurichten sei. Und in diesem Zusammenhang hat einer der Sprecher, der in dem Fall politisch gesehen der Gemäßigten, aber der, sagen wir mal, etwas radikaleren Gemäßigten, also jetzt nicht der ganz gemäßigten Cromwell, sondern der etwas konsequenteren Reformer, den wichtigen Satz ausgesprochen: Ein jeder muss sein Leben selber leben. Die Wichtigsten von uns genauso wie die Ärmsten. Also der Gedanke, dass auch, dass man irgendwie wichtig ist, irgendwie hoch in der Hierarchie steht, einen in dieser Beziehung nicht auszeichnet, sondern dass auch sozusagen der Kleinste, weil hier immer noch die Männer im Blick sind, aber ich glaube, die Operation fällt nicht schwer zu sagen, auch Frauen müssen ihr Leben selber leben. Dieses ist, glaube ich, eine ganz elementare Einsicht, die auch die Brisanz der politischen Philosophie der Neuzeit ausmacht. Die geht immer von dieser Einsicht aus, dass jeder Einzelne nicht nur Völker und nicht nur die Eliten ihr eigenes Leben selber leben, entscheiden, verantworten, erleben, erleiden muss. Und damit ist eigentlich auch ein Gedanke formuliert, an den dann der Existenzialismus angeknüpft hat, nämlich dieses Leben ist je meinig, also mein Leben ist mein Leben und nicht das Leben von jemand anders, und ich kann das auch nicht austauschen, auch wenn es dann sozusagen die Fantasie des Doppelgängers oder die Fantasie der Seelenwanderung gibt, aber das sind Fantasien. Und es hat auch immer schon begonnen. In dem Moment, wo ich mich frage, was tue ich eigentlich? Was soll ich eigentlich tun? Bin ich immer schon da. Und bin immer schon durch allerlei Voraussetzungen gestört. Sprache, Stellung der Eltern, Möglichkeit einer unverkürzten oder verkürzten Ernährung. Also die Liste ist lang. Und das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch wenn Erwachsene sich fragen, was will ich eigentlich? Ist das hier richtig, was ich hier mache? Dann unterbrechen sie damit eigentlich immer eine Praxis, die bereits läuft. Also diese Struktur ist immer schon und der Unterbrechung ist für individuelle Praxis von grundlegender Bedeutung. In dem Sinne kann Existenz und muss Existenz als eine irreduzible Praxis begriffen werden. Das ist natürlich ein anderer Begriff von Existenz, als wenn ich sage, das Ungeheuer von Loch Ness existiert. Da ist ja einfach nur gemeint, was in den Zeitungsberichten auftaucht, das Ungeheuer von Loch Ness, gibt es wirklich. Das ist eine durchaus problematische Behauptung. Aber zu sagen, ich existiere, ich lebe mein eigenes Leben in seiner Jemeinigkeit und in dieser Struktur des Immerschon, das lässt sich nicht von etwas anderem her ableiten oder durch etwas anderes ersetzen. Ich denke, das ist das zentrale Motiv des Existenzialismus, das man, glaube ich, auch nicht wirklich in Zweifel zieht. Und daraus ergibt sich, dass, und damit komme ich nochmal auf den Grundsatz, denke und orientiere dich, wo du stehst, zurück, dass wir, jeder Einzelne, omnes et singulatim, wie das Foucault dann gelehrt formuliert hat, alle zusammen und jeder für sich, immer schon auf einem bestimmten Standpunkt stehen, wenn wir uns die Frage stellen, was wir tun sollen, und bestimmte Perspektiven haben. In dem Sinne ergibt sich ein Perspektivismus. Die unterschiedlichen Standpunkte und Perspektiven sind zu artikulieren und zu kommunizieren, wenn man sich überhaupt verständigen will. Und wenn man das sozusagen im zeitlichen Ablauf betrachtet, dann implizieren sie oder bringen mit sich, dass wir unterschiedliche Erfahrungen haben. Wobei dieser Begriff der Erfahrung sehr anspruchslos ist. Das heißt auf keinen Fall, dass diese Erfahrungen damit außerhalb von Kritik stehen. Wenn ich das Gefühl habe, jeden Morgen erfahre ich, dass mir ein kleines grünes Männchen den Kaffee einrührt, gibt Leute, die erfahren das, dann heißt das nicht unbedingt, dass diese Erfahrung zum Nennwert zu nehmen ist, sondern da muss man dann kritisch nachfragen, was hat er denn am Abend für Drogen konsumiert oder was... Für Störungen hat er vielleicht überhaupt in seinem psychischen Reproduktionsprozess, also da gibt es dann zum Teil ganz weitreichende kritische Fragestellungen. Trotzdem ist es so, dass es Menschen gibt, die diese Erfahrung machen. Und dieses ist, wenn man mit denen kommuniziert, ernst zu nehmen. Nicht zum Nennwert. Aber dass sie diese Erfahrung gemacht haben, ist ein Symptom, mit dem man sich dann wirklich ernsthaft befassen muss. Das heißt aber auch, wir sind nicht einfach sozusagen unseren Erfahrungen ausgeliefert, wir haben sie auch gar nicht, sondern man könnte sagen, wir sind sie erst einmal. Und wir eignen sie uns an, indem wir sie artikulieren, und mit anderen darüber argumentieren. Das heißt, erst im Umgang, im Verkehr, in der Kommunikation, ich variiere das hier, damit das nicht sozusagen jetzt rein intellektualistisch oder zeichenmäßig begriffen wird, wird diese Erfahrung konkret und fassbar. Und damit gehört eben auch dazu, in der Perspektive von Praxis, dass wir uns wechselseitig Gründe geben und nehmen und darin vielleicht die eigentliche menschliche Herausforderung, also die These, Werkzeug machen sei sozusagen das spezifisch Menschliche, hat sich erledigt, die These, sprachlich zu kommunizieren, auch das gibt es jedenfalls Beispiele, dass Primaten das durchaus lernen können. Die These zu denken, das ist relativ gut belegt. Da gibt es ziemlich viele höhere Säugetiere, die das auch können. Aber sich wechselseitig Gründe geben und zu leben, ist tatsächlich wohl etwas, was als spezifisch menschlich gelten kann und was auch für menschliche Gemeinwesen und für menschliches Zusammenhandeln, und damit sind wir beim zentralen Thema der praktischen Philosophie, von konstitutiver Bedeutung ist. Man kann hier, denke ich, an diese Begründung, die man sich wechselseitig gibt und nimmt, zwei grundlegende Kriterien anlegen. Einmal kann man, glaube ich, argumentieren, dass es niemals vorab bestimmbar ist, was in irgendeiner Frage ein Argument sein kann. Das kann natürlich sein, dass man gewissermaßen in der Mathematik die Frage so konstruiert, dass nur bestimmte Argumente überhaupt zugelassen werden. Aber das ist dann explizit hineinkonstruiert worden. Und das ist dann eine geschlossene Fragestellung. Wobei sozusagen die interessanteren Fragestellungen der Mathematik eigentlich alle auch so sind, dass dort dann ganz überraschende Lösungsstrategien auftauchen, die eben nicht bei der Formulierung der Aufgabe schon explizit vorgelegt werden. Also auch in der Mathematik gibt es diese Struktur der Offenheit, jedenfalls bei den interessanteren Fragen. Nicht bei Schulaufgaben. Aber Schulaufgaben zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie nicht offen sind, sondern relativ geschlossen, damit man routinemäßig die Antwort findet. Daneben gibt es als zweites Kriterium das, was ich gerne die Triftigkeit von Begründungen nenne, nämlich, dass sie auch das treffen, um was es geht. Das mag ein Stück Reales sein, das mache einen Zusammenhang sein, in dem wir selber mit objektiver Realität stehen. Das ist nicht allgemein bestimmbar. Aber es geht immer darum, nicht nur, dass man sozusagen offen ist gegenüber neuen Begründungsansätzen und neuen Argumenten, sondern es geht auch darum, dass man die Argumente darauf bezieht, worüber verhandelt wird. Das fasse ich mit dem Begriff der Triftigkeit, weil etwa das mit dem Begriff der richtigen Wiedergabe zu bezeichnen, dass diese Beziehung in einer Weise vereinfacht und vereindeutigt, die das dann wahrscheinlich sogar schon wieder falsch macht. So, jetzt muss ich schauen. Also das zentrale Thema der, oder in der Moderne, kann man vielleicht einfach anfangen, in der Moderne werden Geschichte und Geschichtlichkeit selber zu wichtigen Themen. Also im Unterschied zum Mittelalter und der Antike, wo es zwar auch eine Entwicklung gab, aber die Entwicklung war eigentlich immer die Entwicklung zur Reife. Und die Reife war die eigene Zeit und die eigene Ordnung. Klassisch zu beobachten im ersten Buch der Politik des Aristoteles, wo eben durchgegangen wird, welche Vorformen der Polis es gegeben hat und wie sich die Polis aus ihnen konstituiert hat. Wobei historische und systematische Konstitutionen da auch nicht trennscharf getrennt sind. Ich denke, in der Moderne haben wir, und das geht bis zu Autoren wie Vico zurück. Tatsächlich ein Verständnis dafür, dass auch noch die Strukturen, auch noch die sachlichen Effekte, mit denen wir zu tun haben, ihre Entstehungsgeschichte haben. Und nicht nur ihre Entstehungsgeschichte, sondern dass diese Geschichte auch grundsätzlich weitergeht. Hat natürlich lange gedauert, bis diese Einsicht so formuliert worden ist. Im Wesentlichen hat die sich im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Die Vorstellung einer Geschichtlichkeit, die sich selber nicht mehr sozusagen das reife Exemplar begreift, sondern als Durchgangspunkt in einer übergreifenden Entwicklung. Da möchte ich gerne noch eine Bemerkung zum Evolutionismus machen. Der Evolutionismus versucht ja, also der mich jetzt interessiert, Geschichte nach dem Modell der Evolution zu denken. Und da muss man jetzt scharf unterscheiden, ob tatsächlich versucht wird, Mechanismen bei der Variation und Selektion, die in der Evolution eine Rolle spielen, im historischen Prozess wiederzufinden. Das ist eine Bemühung, die nicht oft erfolgreich ist, aber wo sie erfolgreich ist, durchaus Erkenntnisse produziert. Aber sehr oft wird Evolutionismus mit einem schlichten und im Grunde dann aristotelisierenden Entwicklungsdenken gleichgesetzt, so nach dem Motto, was schon falsch ist und nicht Darwin, nicht einmal Darwin. Der Mensch sei die Krone der Schöpfung, wird dann beschlossen, der Mensch ist sozusagen das, der Endzweck der Evolution. Und dann ist man mitten in einer teleologischen Rekonstruktion der Evolution und dann wird es ganz falsch. Dann kommen da so schlimme Sachen raus, wie dass die weiße Rasse oder speziell ihre englische Variante oder ihre französische oder ihre deutsche das Siegel der Evolution sind, also der letzte Zweck und der Abschluss der Evolution. Ich zitiere eine Metapher aus dem Islam. Und das ist natürlich völliger Unfug. Es hat mit einem wirklichen evolutionären Denken gar nichts zu tun. Damit sind wir dann bei der Frage, wie weit historisches Denken auf Gesichtspunkte der Evolution zurückgreifen kann. Meines Erachtens ist das unterbestimmt. Es gibt im historischen Prozess viele zusätzliche Bestimmungen, sonst würde der historische Prozess auch nicht manchmal 10 oder 3 oder 4 oder 5 Jahre dauern. Das ist unter evolutionistischen Gesichtspunkten undenkbar. Da braucht man mindestens ein paar hundert, damit irgendwas ernsthaft stattfindet. Und der historische Prozess ist schneller als der Evolutionsprozess. Und das liegt eben daran, dass da zusätzliche Mechanismen, zusätzliche Instrumente zusammenhängen, zusätzliche Strukturen eine Rolle spielen. Nicht, dass das sozusagen heraustritt aus dem Zusammenhang der Natur, aber es schafft einen spezifischen Zusammenhang innerhalb der Natur. Gut, dieses ist aber Thema der Moderne und das liegt auch, glaube ich, daran, dass mit der Moderne die Erfahrung grundlegender Veränderungen des Modells der Gesellschaftlichkeit und des Modells von verantwortlicher Praxis innerhalb von Lebenshorizonten gemacht worden sind. Wir können sozusagen meine Lebenszeit, geboren am Vorabend der Kapitulation von Stalingrad, und seitdem ist einiges passiert. Nein, vieles davon habe ich selbstverständlich nicht bewusst mitgekriegt, aber eines schon. Also schon, man könnte sagen, erhebliche Umbrüche. Und diese Erfahrung haben etwa im 18. Jahrhundert die schottischen Intellektuellen gemacht, die erlebten, wie ihre Heimat von einer Stammesgesellschaft in sozusagen einen Agrarkapitalismus transformiert wurde innerhalb von 30, 40 Jahren. Also ein ungeheuer schneller Prozess. Und dann die industrielle Revolution in Glasgow eroberte und die Kolonisierung sozusagen ganz neue Berufsperspektiven für Schotten schuf. Also, und solche Arten von Umwälzungen, Französische Revolution, die Industrialisierung Deutschlands, die deutsche Einheit, die italienische Einheit und so weiter und so fort, haben den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, haben immer wieder Menschen in ihrer Lebenszeit machen müssen. Also das war in aller Regel kein Zuckerlecken und kein Deckchenstehen, sondern das war harte, praktische, historische Realität. Und das hat das Thema der Geschichte und der Geschichtlichkeit, denke ich, ganz unumgänglich in das Denken eingeschrieben. Und seitdem ist es auch nicht mehr so richtig plausibel, nach einer Naturordnung zu fragen. Nach der Gesellschaft, wie sie eigentlich von Natur aus sein müsste. Es sei denn, und das gibt es in der Variante, gibt es das natürlich selbstverständlich immer noch, dass all diese Sachzwänge und Sacheffekte, sachlichen Strukturen, dann zu einer Natur überhöht werden, in der Form, dass das naturrechtlich interpretiert wird, dass also das Grundgesetz und die Verfassungsordnung der Bundesrepublik irgendwie Ausdruck eines ewigen Naturrechts sei, zu dem die Menschheit dann ein paar tausend Jahre gebraucht hat, ein paar hunderttausend Jahre, bis sie das dann endlich gefunden hat. Aber das hat natürlich die Struktur aller teleologischer Konstrukte, dass dann Praxis und Leben gar nicht mehr möglich ist, oder jedenfalls nicht mehr denkbar ist. Oder, und das ist die raffiniertere Variante, man argumentiert evolutionistisch. Friedrich August von Hayek hat das getan. Der hat gesagt, unsere moderne Wirtschaftsordnung, also die freie Marktwirtschaft, ist nicht Resultat historischer Prozesse. Das haben nicht Menschen entschieden, beschlossen und dann umgesetzt, sondern Resultat eines Jahrtausende alten und damit so 600 Jahre ist sozusagen das Minimum für bekannte Evolutionsprozesse, evolutionär begründeten Prozesses. Da darf man nicht durch bewusstes politisches Handeln oder durch historische Veränderungen dran tippen, weil das sozusagen die implizite Vernunft der menschlichen Evolution, der Evolution der menschlichen Spezies beinhaltet. Und das ist natürlich auch eine Form, wie man dann praktische Philosophien aufheben kann. Hier endet das Argumentieren. Man kann jetzt die Frage stellen, und damit sind wir nämlich bei der zentralen Frage, ist es wirklich so gewesen? Sind Hayeks Tatsachenbehauptungen nachvollziehbar? Ich denke, da ist man natürlich bei einer sehr interessanten Frage und ich glaube, bei einer Frage, wo man ganz gut gegen Hayek gegenhalten kann. Dennoch gibt es sowohl für den Rationalismus als auch für den Historismus, als die beiden Formen, in denen diese Geschichtlichkeit meines Erachtens missverstanden werden, gute Gründe. Die realen Gründe für den Rationalismus lassen sich immer wieder darin finden, dass wir eben nicht zentral es mit der Willkür von Personen zu tun haben, sondern tatsächlich mit vielfältigen sachlichen Struktureffekten. Und die lassen sich bis hin zu den Grundstrukturen der kapitalistischen Produktionsweise oder des modernen Staates in der Tat in ihrer spezifischen Logik und insofern auch rational rekonstruieren. Umgekehrt gibt es aber auch, denke ich, weitreichende reale Gründe für den Historismus, nämlich alle diese Strukturen haben zumindest ihr Anfangsdatum in der Zeit. Das lässt sich meistens historisch datieren, da kann man sich drüber streiten, ob der moderne Staat irgendwie in Oberitalien in der Renaissance anfängt oder ob er später anfängt, da ist ein interessanter Streit möglich. Aber dieser interessante Streit kann für mich philosophisch als Argument genommen werden, dass da sinnvoll gestritten werden kann. Das heißt, dass es dort eine Antwort gibt. Die mag es faktisch nicht geben, weil man dieses oder jene Belegmaterial nicht hat, das ist aber ganz was anderes, als wenn man sagt, das hat es immer schon gegeben, die Frage nach dem historischen Anfang, ist sinnlos. Also für diese Strukturen gilt, dass sie geschichtlich sind in dem Sinne, dass sie einen historischen Anfang haben. Und meines Erachtens, und das ist natürlich ein subversiver Gedanke, gilt deswegen auch, dass sie ein historisches Ende haben. Also die Überlegung, dass sie einen Anfang gehabt hätten und damit ist gewissermaßen das Reifestadium der Menschheit erreicht, dann sind wir wieder bei der Teleologie gelandet und dann können wir Praxis nicht mehr umfassend denken. Wobei hier jetzt noch wichtig ist, dass diese ganzen sachlichen Struktureffekte nicht nur gewissermaßen pure Sachlichkeit produzieren, sondern auch die spezifische Subjektivität, die dazugehört. Der Homo economicus ist nicht einfach nur eine Fiktion, die von der Neoklassik veranstaltet wird, sondern ist auch eine Form, historische Form von Subjektivität, die unter den Bedingungen der entsprechenden Ökonomie sich dann auch entfaltet. Das wird dann nicht zur erschöpfenden Gestaltungskraft menschlicher Subjektivität. Die hat dann auch noch andere Quellen und Formen. Aber dass es eine reale und wichtige Form ist, kann man schlechterdings nicht bestreiten. Und das macht es dann kompliziert. Man kann nicht einfach sagen, ja, die objektiven Strukturen sind unser Unglück. Wir als Subjekte wollen uns von ihnen befreien, sondern müssen immer mitdenken, dass wir von diesen objektiven Strukturen mitgeprägt und konstituiert sind. Was nicht die Möglichkeit aufhebt, sich dagegen zu wehren oder neue Anfänge zu setzen. Und damit sind wir vor der Frage, wie kann hier eigentlich praktische Philosophie im Sinne begründeter Rationalitätskonzepte entwickelt werden. Und ich denke, man kann das nicht unter Abstraktion von historischen Gesellschaftswissenschaften. Man braucht Wissenschaften, die diese unterschiedlichen Strukturen und ihre sachlichen Effekte und die von ihnen reproduzierten Subjektivitäten tatsächlich rekonstruieren. Als Rekonstruktion von etwas Gegebenem. Dieser Begriff der historischen Sozialwissenschaft oder historischen Gesellschaftswissenschaft, der war schon im späten 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland relativ populär. Da knüpfe ich in gewissem Sinne durchaus dran an. Allerdings hat das damals dann einige Verkürzungen erfahren. Insbesondere hat es eine Abstammung der Gesamtentwicklung, eine Abspaltung der Ökonomie einerseits, also der Lehre von den ökonomischen Sachzwängen, der Marktprozesse, Hayek, gegeben und andererseits eine Verselbstständigung der Subjektivitäten, des Bewusstseins als Gegenstand einer dann von diesen realen Entwicklungen losgelösten oder sich ablösenden Psychologie. Beides scheint mir problematisch zu sein und hat dann auch den Rest, der dann etwa Max Weber im Zentrum der, oder das Feld der Aufmerksamkeit bildete, entsprechend verkürzt. Also da muss man sozusagen nochmal darauf zurückgehen. Aber selbst wenn man das umfassend getan hätte und das auch noch arbeitsteilig organisiert hätte, dann ist es schwer vorstellbar, was jetzt gelegentlich etwa Bourdieu nachgesagt wird oder von Immanuel Wallerstein postuliert wird. Man könnte jetzt eine historische Gesellschaftswissenschaft konstituieren, die gewissermaßen über alles geht. Das scheint mir schwer begründbar zu sein. Weil das ist im Grunde dann so etwas wie eine umfassende Geschichts- und Gesellschaftsphilosophie, die sich dann über alles Gegebene gleichmäßig in der Lage ist zu äußern. Das scheint mir angesichts der Heterogenität der Felder, die hier zu untersuchen sind, trotz allen Praxisbezuges, der gemeinsam ist, schwer nachvollziehbar zu sein. Und zweitens, und das hängt natürlich damit zusammen, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass das alles in einer historischen Gesellschaftswissenschaft oder historischen Sozialwissenschaft sich auflöst, die dann uns umfassend in der Lage ist zu orientieren, dann bleibt auch ganz akut nicht nur sozusagen ein sehr abstraktes Restproblem, wie man das, was sich als gegeben analysieren lässt, deliberativ beurteilen soll, was sozusagen den Kernbestand praktischer Philosophie ausmacht, sondern es bleibt auch das Problem, wie man die unterschiedlichen Einzelbefunde, die in den unterschiedlichen Untersuchungsfeldern erzielt werden, zu einer Erkenntnis der gesamten Lage zusammenfasst und daraus dann Beurteilungen und Projekte begründet. Das heißt, für mich ist praktische Philosophie nicht nur gewissermaßen der formale Rest der Praxeologie, sondern durchaus auch eine synthetische Anstrengung. So, jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, den ich nur kurz ansprechen will. In Bezug auf menschliche Praxis stellen wir fest, besteht Politik in Streit, Kampf und es geht auch immer nicht nur darum, was ich will, was ich Interesse habe, was ich mir wünsche, sondern auch, was ich glaube, anderen als wichtige Wahrheit zumindest zumuten zu müssen, wenn nicht sogar von ihnen verlangen zu müssen, dass sie es anerkennen. Damit sind wir in dem schwierigen Problem, dass wenn wir Rationalität im Hinblick auf Politik und Praxis denken wollen, wir Parteilichkeit und Vernunft ins Verhältnis setzen müssen und ich denke zusammendenken müssen, wobei ich will jetzt nur das Stichwort der Wahrheitspolitik nennen, zu dem ich mich schon in anderen Zusammenhängen geäußert habe. Und da ist eben die Frage, welchen Beitrag leisten die Wissenschaften und was können sie leisten? Und ich glaube, man kann das darauf zuspitzen, dass die Wissenschaften nicht in der Lage sind, die wahrheitspolitische Beurteilung ihrer eigenen Ergebnisse zu leisten. Wissenschaftler tun das gerne und stellen sich dann sozusagen hin als spontane Philosophen und erklären, was das zu bedeuten hat, was sie herausgefunden haben. Aber damit begeben sie sich auf das Terrain der Philosophie. Das gilt für Wissenschaftler im Bereich der historischen Sozialwissenschaften, der Gesellschaftswissenschaften, ebenso wie für Wissenschaftler im Bereich der Naturwissenschaften. Und Philosophie hat demgegenüber immer diese doppelte Aufgabe, zum einen tatsächlich die vielfältigen Befunde, die in einzelnen Bereichen produziert werden. Und man kann sich diese einzelnen Bereiche durchaus so vorstellen, wie man das exemplarisch jetzt institutionalisiert hat am Bereich der Klimaforschung. Da gibt es das IPCCN, das International Council for Climate Change, IPCC. Und dort sitzen Wissenschaftler und Vertreter der Politik zusammen und versuchen zu bewerten, was der Stand der Forschung zu bedeuten hat. Wie wahrscheinlich etwas ist, was Tipping Points sind, wie die wichtigsten Begriffe zu definieren sind, welche Prognosen einigermaßen belastbar sind und damit natürlich auch, welche Forderungen an politisches Handeln unter welchen Voraussetzungen begründen lassen. Ja, also insofern ist das IPCC ein hervorragendes Beispiel, wie eine solche Übersetzung wissenschaftlicher Ergebnisse und praktische Anforderungen geleistet werden. Aber das ist ja jetzt nur für einen Bereich. Wenn wir schon bei der Frage sind, wie soll mit der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise umgegangen werden? Wie soll mit dem Welthunger umgegangen werden? Wie soll mit dem Verhältnis von verfügbaren Ressourcen und Weltbevölkerung umgegangen werden? Dann kann man sagen, okay, dafür bräuchten wir eigentlich vergleichbare Organe. Würde ich auch so sehen. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, wie kann man all das zusammen abwägen? Natürlich, wenn jemand handelt, kann er nicht sagen, ich handle jetzt klimapolitisch. Er handelt immer auch wirtschaftspolitisch, er handelt immer auch finanzpolitisch, er handelt immer auch bevölkerungspolitisch und so weiter und so fort. Es gibt kein fachlich politisches Handeln, sondern Praxis geht immer aufs Ganze. Das gilt auch für politische Praxis. Und dieses Ganze kann nicht Gegenstand von fachlich geschiedenen Wissenschaften sein. Und damit stellt sich sozusagen die einfache Alternative. Entweder machen das die Politiker alleine, Kraft Intuition, und es gibt keinen öffentlichen Argument- und Vernunftgebrauch, der das zumindest begleitet. Und da würde ich schon sagen, wohin das führt, haben wir in der letzten Bush-Administration gesehen, wenn sozusagen bestimmte Politiker in bestimmten Positionen sind und das, was sie für, also ich unterstelle denen auch, dass die das so geglaubt haben. Also ich unterstelle denen nicht, dass die gesagt haben, ist zwar so, aber wir halten uns nicht dran, sondern die haben das so sich zurechtgelegt und so geglaubt und dann ist das negative Resultat mit Helmut zu fassen. Das heißt, die andere Alternative, dass man das selber zum Gegenstand einer Auseinandersetzung macht, die man mit Argumenten qualifiziert, und das ist für mich die praktische Philosophie, scheint mir eigentlich fast alternativlos. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass hier die Philosophen, da will ich mich gar nicht ausnehmen, sicherlich dazu neigen, aus ihren Fähigkeiten so etwas zusammenfassend diskutieren zu können, dann selber eine Autorität und eine Macht sich zu erwerben, die dann wieder zur Überwältigung, Übermächtigung anderer Diskussionsteilnehmer führt. Das kann durchaus zum Schaden der Debatte geschehen. Und hier gibt es dann eben Begriffe wie die Unterscheidung zwischen einer affirmativen und einer radikalen Philosophie, die eben sich entweder dieses Problems bewusst sind und versuchen, damit kritisch und offen umzugehen, wie das die radikale Philosophie tun sollte, oder die eben sich Probleme einfach hinter sich lassen und sozusagen jeden Betroffenen damit klarkommen lassen wollen, so gut er kann oder so gut sie kann. Und hier hätten dann natürlich auch im Bereich der Wissenschaften entsprechende Anstrengungen einzusetzen, denn sozusagen ohne Kritik der Voraussetzungen ist auch in der Biologie, ist auch in der Ökonomie, ist auch in der Psychologie nichts Vernünftiges zu produzieren. Und damit werden solche zunächst einmal ganz, wie soll man sagen, abstrakt und vielleicht sogar obskur klingenden Anstrengungen wie Metaphilosophie und Epistemologie als Arenen einer offenen Kritik wichtig, die zwar nicht garantieren können, aber daran arbeiten können, dass in diesen vorausgesetzten Debattenräumen möglichst offen und triftig argumentiert wird. Und in diesem Sinne, denke ich, hat dann auch eine beständige kritische Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Philosophie eine, was sozusagen in den 60er Jahren als Wissenschaftskritik bekannt geworden ist, eine beträchtliche Bedeutung. Und damit muss ich dann für heute schließen.